ARD Sounds.
Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Die AfD ist derzeit in Umfragen so stark wie nie. Wie umgehen mit der in Teilen rechtsextremen Partei? CDU und CSU lehnen eine Zusammenarbeit strikt ab. Auf europäischer Ebene dagegen stimmten die Christdemokraten unter Vorsitz des CSU-Politikers Manfred Weber im Juni für eine deutliche Verschärfung der Abschieberegeln mit den Rechtsaußenparteien, zu denen auch die deutsche AfD gehört. Das wurde am rechten Rand gefeiert wie ein Durchbruch. Rechtsextreme Parlamentarier skandierten nach der Abstimmung: Send them back, schickt sie zurück. Werden so künftig Menschenrechtsfragen im Europaparlament verhandelt? Suchen Europas Christdemokraten ihre Mehrheiten künftig bei Neofaschisten, Rechtsradikalen und Rechtsextremen? Zu den Rechtsaußenfraktionen im EU-Parlament gehört auch der französische Rassemblement National, der diese Woche zusätzlichen Aufwind erhielt. Die wegen Veruntreuung von Europageldern verurteilte Marine Le Pen will Präsidentin werden und hat laut Umfragen gar keine so schlechten Chancen. Was bedeutet das für Europa? Mein Name ist Ina Kraus und ich bespreche diese Fragen mit meinem Kollegen Jean-Marie Magro, ARD-Korrespondent in Brüssel. Er hat sich intensiv mit dem Umgang der christdemokratischen EVP mit Rechtsradikalen beschäftigt und viele Gespräche mit Abgeordneten des Europaparlaments und EVP-Fraktionschef Manfred Weber von der CSU geführt. Wie normal ist es, dass Christdemokraten mit Rechtsaußenparteien im EU-Parlament abstimmen?
Also es kommt nicht selten vor, dass Christdemokraten und eben die drei verschiedenen rechten Fraktionen im Europaparlament, das ist ja nicht eine homogene Gruppe, miteinander abstimmen. Und es kommt auch nicht mehr allzu selten vor, dass eben zumindest Teile dieser rechten Fraktionen dann auch für die nötige Mehrheit für EVP-Gesetzesprojekte sorgen. Wir haben ja im Europaparlament eine etwas komplizierte Situation, weil es eben, wie ich gesagt habe, drei Fraktionen gibt. Das ist einmal die EKR, also das Europa der Konservativen und Reformer. Da sind dann zum Beispiel die Fratelli d'Italia, die Partei Giorgia Melonis mit vertreten, aber auch etwa die Peace-Partei in Polen. Und dann gibt es die Patrioten für Europa, in denen etwa der Rassemblement National und die ungarische Fidesz von Viktor Orban organisiert sind. Und ganz rechts außen, das ist die kleinste Fraktion, das Europa der souveränen Nationen, ESN. Und da ist die AfD die stärkste und wichtigste Kraft. Und Manfred Weber weist immer darauf hin, also der Chef der Europäischen Volkspartei und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, der weist immer darauf hin, dass man nicht mit Rechtsradikalen abstimme, sondern dass man sich seine Allianzen bzw. seine Partner ganz genau aussuche. Und da gibt es eben drei Kriterien. Das sind pro Europa, pro Rechtsstaat, pro Ukraine, und nur mit denen würde man eben auch zusammen abstimmen und Mehrheiten bilden wollen.
Im Studio ist auch Barbara Kostolnik, Politikredakteurin und ehemalige Korrespondentin in Paris und Berlin, und sie beobachtet den Aufstieg von Marine Le Pen, deren Rassemblement National Chancen hat, die oder den nächsten Präsidenten in Frankreich zu stellen. Barbara, eine rechtsradikale bis rechtsextreme Partei an der Spitze Frankreichs, wie sehr würde das Europa verändern?
Ja, das würde vor allem das vielbeschworene deutsch-französische Tandem, also den Motor der EU, betreffen, der ja immer wieder mal stottert. Hat man ja auch bei zum Beispiel Scholz und Macron gesehen. Aber auch bei Merz und Macron läuft es ja nicht immer rund. Le Pen und Merz, das dürfte aber eine andere Kategorie werden. Auch wenn man zum Beispiel bei Meloni und Merz sieht, dass es nicht zu einem Einstellen der Beziehungen zwischen Italien und Deutschland gekommen ist. Aber wie gesagt, es dürfte deutlich schwieriger werden, vor allem in der europäischen Zusammenarbeit, weil die Franzosen, also Le Pen vor allem, schon immer wieder mal ankündigt, Zahlungen an die Europäische Union einzustellen oder zu reduzieren. Und natürlich noch mehr offene Frankreich-Zuerst-Rhetorik, wie man sie von Marine Le Pen kennt.
Also auf der einen Seite im Europaparlament doch auch Abstimmungen mit den Rechtsaußenparteien und in Frankreich der Aufstieg, der bevorstehende mögliche Aufstieg des Rassemblement National. Das ist ja nichts Neues, dass Europa durchaus von der rechten Seite unter Druck gerät. Erstmals wird in Brüssel ein Prüfverfahren gegen die Partei im EU-Parlament eingeleitet, die am weitesten rechts außen steht, die ESN. ESN steht für Europa der souveränen Nation. Jean-Marie hat es ja vorhin schon erwähnt. Und in dieser Fraktion ist auch die AfD. Jean-Marie, so ein Prüfverfahren wurde ja noch nie eingeleitet, obwohl es ja schon sehr lange eben rechtsradikale und europafeindliche Parteien im Parlament gibt. Warum jetzt dieser Schritt, diese Prüfung der ESN, ob sie gegen europäische Werte verstößt?
Es geht um eigentlich eine sehr grundsätzliche Frage. Sollten Parteien, die gegen die europäischen Grundwerte verstoßen, also etwa Freiheit, Demokratie, Menschenwürde und da ganz speziell auch die von Minderheiten, und da wird es ja vielleicht eben bei einigen klingeln, wenn es um die AfD geht, aber auch bei anderen rechtsradikalen und extrem rechten Parteien, die Teil des Europas souveräner Nationen sind, sollte man denen noch europäische Steuergelder geben? Und da gibt es in Brüssel eine Aufsichtsbehörde, die sich speziell mit dieser Frage beschäftigt und die einen 300 Seiten langen Bericht vorgelegt hat mit Hinweisen darauf, dass da etwas nicht stimmen könnte. Und das, was man nun im Europaparlament gemacht hat in dieser Woche, ist darüber abzustimmen, ob diese Aufsichtsbehörde sich das Ganze noch einmal genauer anschauen soll in den kommenden Monaten. Und dann würde ein Bericht vorgelegt, in denen dann eben empfohlen wird, soll da noch europäisches Steuergeld hinfließen oder nicht. So, das ist ein sehr, sehr technischer Vorgang, der aber schon sehr große Tragweite hätte, weil es da um insgesamt 3 Millionen Euro geht, 2 Millionen für die Partei, 1 Million für die Stiftung, die an der ESN drangehängt ist. Und deswegen sagte mir eben auch Daniel Freund, das ist ein Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, der sich auch sehr hervorgetan hat durch den Kampf gegen Viktor Orban, und dass man einer derjenigen, der dafür gesorgt hat, tatsächlich, dass die ungarische Regierung eben nicht mehr Zugang zu vielen Milliarden Euro europäischen Geldern hat, dass das ein historischer Moment ist.
Also es ist kein Verbot, sondern eigentlich geht es ums Geld. Es geht um 3 Millionen Förderungen, die die AfD, Europapartei und Stiftung bisher bekommen. Und ich finde, wer die Grundwerte der Europäischen Union mit Füßen tritt, der soll dafür nicht noch mit Millionen des Steuerzahlers belohnt werden.
Was sagen denn die AfD-Abgeordneten zu diesem Prüfverfahren in Europa?
Genau, darüber habe ich mit Alexander Sell gesprochen, der einerseits Europaabgeordneter ist für die AfD und andererseits aber eben auch den Vorsitz hat für die Stiftung der ESN-Partei. Und der meint, das sei ein klar politisch motiviertes Verfahren. So würde man etwa nicht mit der extremen Linken umgehen, obwohl die antisemitische Äußerungen von sich geben würde. Aber das Ganze würde eigentlich nichts an dem Aufstieg der AfD und der ESN-Parteien ändern.
Sollten wir die Gelder verlieren, ist das bedauerlich, aber ich bin vollkommen überzeugt, dass wir trotzdem Erfolg haben werden. Man sieht es ja in Deutschland, auch unsere Erasmus-Stiftung bekommt kein Geld. Wir haben trotzdem Erfolg, weil wir eben die Themen ansprechen, die den Leuten wichtig sind. Und ich sehe, dass diese Themen immer wichtiger werden und wir werden immer stärker. Und da werden sie uns auch so nicht aufhalten können.
Also ergibt sich siegessicher. Aber was bedeutet denn dieses Prüfverfahren auf der europäischen Ebene für die Diskussion eines Prüfverfahrens in Deutschland?
Tatsächlich hätte das jetzt erst einmal keinerlei Auswirkungen auf die Arbeit der AfD in Deutschland. Es ginge dann eigentlich, so meint es zumindest Daniel Freund im Gespräch mit mir, eher um einen, sage ich mal, symbolischen Wert. So nach dem Motto, wenn auf europäischer Ebene Geld eingefroren würde, weil festgestellt würde, die AfD und die ESN insgesamt, die würden gegen europäische Grundwerte verstoßen, die ja auch die deutschen Grundwerte sind, dann müsste man doch eigentlich handeln. Und dann müsste man eben auch Schritte wie etwa ein Parteienverbot anstoßen oder zumindest schauen, ob man an der Parteienfinanzierung etwas ändern kann. Jedenfalls ist es etwas schwieriger auf deutscher Ebene, weil die Parteienfinanzierung viel enger sozusagen ein Parteienverbot angehängt ist, als das auf europäischer Ebene der Fall ist. Und wir wissen ja alle, dass ein Parteienverbot wahnsinnig schwierig umzusetzen ist in der Bundesrepublik Deutschland, auch aus sehr guten Gründen.
Es ist ja ein bisschen widersprüchlich. Die EVP-Abgeordneten haben ja auch mit für dieses Prüfverfahren auf der europäischen Ebene gestimmt. Und gleichzeitig hat, wie schon erwähnt, am 17. Juni die EVP-Fraktion sich die Mehrheit zur Verschärfung der Abschieberegeln in Europa rechts außen geholt. Lass uns doch mal rekapitulieren, Jean-Marie, wie dieser 17. Juni in Straßburg abgelaufen ist. Warum hat sich die EVP ausgerechnet in einer heiklen Menschenrechtsfrage die Stimmen rechts außen geholt?
Nun ja, Manfred Weber würde jetzt eben antworten, dass die Stimmen der AfD überhaupt nicht notwendig dafür waren, dass man eine Mehrheit sich gesichert hat für diese sogenannte Rückkehrungsverordnung.
Aber die Stimmen des Rechtsaußenlagers waren durchaus notwendig. Also des Rechtsaußenlagers insgesamt. Du hast ja die drei Parteienfamilien vorhin beschrieben.
Genau, aber Manfred Weber würde eben sagen, wir sind nach den Kriterien vorgegangen, pro Europa, pro Rechtsstaat und pro Ukraine und haben mit der EKR gestimmt und natürlich gäbe es sozusagen nicht ein homogenes Lager, also rechts der Mitte, sondern man müsse sich das von Fall zu Fall anschauen. Also Manfred Weber hat mir zum Beispiel in einem Gespräch gesagt, wer die AfD auf eine Ebene setzen würde etwa mit dem Lager des oder mit der Partei des belgischen Premierministers Bart De Wever, der würde die AfD normalisieren und ihr damit einen Gefallen tun. So, ich möchte einfach nur die Position von Manfred Weber wiedergeben, aber du hast natürlich vollkommen recht, es waren die Stimmen nötig von den Fratelli d'Italia, von Peace-Leuten, wo wir ja auch wissen, dass die nicht unbedingt der Bundesrepublik Deutschland wohlgesonnen sind. Es waren auch die Stimmen nötig, etwa von Abgeordneten des Rassemblement National. Ansonsten wäre diese Mehrheit für die Rückkehrverordnung nicht möglich gewesen. Manfred Weber rechtfertigt das eigentlich sehr sachlich. Er hat mir gesagt, wir müssen Lösungen in der Sache finden und es würden eben viel zu viele Menschen hier in Europa sein, die eigentlich ausreisepflichtig sind und aber nicht ausreisen. Und da würde eben der Rechtsstaat tatsächlich versagen.
Wir können uns in zentralen Vorhaben keine Blockade leisten. Europa muss handeln, muss Antworten geben.
Mitgestimmt hat ja auch die Fraktion, zu der der Rassemblement National gehört. Und das ist auch eine wichtige Parteienfamilie am rechten Rand. Barbara, wie würdest du denn den Rassemblement National einstufen? Marine Le Pen hat sich ja deutlich von der Vorgängerorganisation der Vorgängerpartei Front National distanziert und auch von ihrem Vater. Wo würdest du sagen, am rechten Rand stehen sie? Rechtsextrem, rechtsradikal?
Also die Franzosen sprechen in der Regel von extrême droite, also ein Parti de l'extrême droite, eine Partei des der extremen Rechten. Aber die Frage ist ja, ist diese Partei extremistisch? Und Marine Le Pen, das ist die Tochter des Gründers, hat in den vergangenen Jahren im Prinzip alles daran gesetzt, diese Partei zu entteufeln. Man nennt es dédiaboliser, also auch entdämonisieren. Und das ist ihr in Teilen geglückt. Also die alten Nazis, sage ich mal, und dazu gehört definitiv auch ihr Vater, die sind aus der Partei rausgedrängt worden. Und auch alle, die sich nicht an die Sprachregelung gehalten haben, sind aus der Partei gedrängt worden. Das heißt aber natürlich nicht, dass jetzt rassistisches, nationalistisches und antisemitisches Gedankengut aus dieser Partei verschwunden sind. Es ist nur so, dass die bürgerliche Maske sehr viel stabiler ist als vorher und sie hält auch besser. Sie hält sich an diesen politischen Diskurs, den eben Marine Le Pen vorgibt. Wenn man sich die Wählerinnen und Wähler anschaut, da zeigen Studien von französischen Politikwissenschaftlern, dass da ein gewisser Anteil des Rassemblement National durchaus aus rassistischen Motiven wählt. Also vor allem gegen Migration, die Furcht vor Überfremdung, dieses Grand Remplacement, also der große Austausch, Bevölkerungsaustausch, dass die originären, in Anführungszeichen, weißen Franzosen ausgetauscht werden. Viele wählen aber auch das Rassemblement National aus dem Gefühl heraus, abgehängt zu sein, also den Eliten ausgeliefert. Sie wollen der politischen Elite, den politischen Eliten eins auswischen. Und das klingt vielleicht sehr nach AfD und das ist auch durchaus vergleichbar.
Nun hast du beschrieben, dass Marine Le Pen eben den Rassemblement National auch entdämonisieren will. Aber Im Europaparlament, wo ja diese Abstimmung über die neuen und sehr scharfen Abschieberegeln Europas abgestimmt wurden, auch mit Stimmen des Rassemblement National, da haben doch die Rechtsaußenparteien ein Stück weit ihre Maske fallen lassen. Also am Schluss wurde gejubelt. Wir haben diesen Ton auch am Anfang der Sendung gehört. Send them back, also schickt sie zurück. Und damit waren eben abgelehnte Asylbewerber gemeint. Für viele im Europaparlament war das ein Schock. Jean-Marie, du hast auch mit denen gesprochen, die nicht mitgestimmt haben, mit Mitteparteien. Wie wurde da diese Abstimmung wahrgenommen und ist das eine Inszenierung der Rechten gewesen oder wird das tatsächlich als sowas gewertet wie ein Durchbruch, dass jetzt tatsächlich die Christdemokraten mit den Rechtsaußenparteifamilien doch immer mehr abstimmen werden zu Migrationsfragen?
Also im Europaparlament, speziell eben bei Sozialdemokraten, auch Liberalen, Grünen, da macht sich eigentlich immer mehr die Stimmung breit, die Europäische Volkspartei, mit der ist eigentlich gar nicht mehr so richtig zu verhandeln, sondern die würden ihre Vorschläge, die im Wahlprogramm stehen, also EVP pur, vorstellen und dann sagen, also entweder ihr stimmt mit oder wir machen es eben mit rechts außen. Und das sei dann ein Verlust demokratischer Kultur und es würden eben gar keine richtigen Verhandlungen mehr stattfinden. Das, was nun eben auch im Plenum zu beobachten war vor 3 Wochen, als dann diese Parolen skandiert wurden, das hat der Vertreter der Sozialdemokraten, René Repasi, das ist der Delegationsleiter der SPD hier im Europaparlament, wie folgt beschrieben.
Das war brutal. Das war für mich ehrlich gesagt der Tiefpunkt meines Abgeordnetendaseins. Jetzt war ich als Jugendlicher häufig genug im Wildparkstadion in Karlsruhe und ich kenne das, wenn der schwarze Block sich zusammen vermummt und dann wird plötzlich Dinge gegrölt, aber das ist halt Teil des Fußballstadions. Solche Szenen im Europäischen Parlament zu erleben, wo einfach Parolen geblökt werden, wo wenn man in das Gesicht von den Kollegen auf der rechten Seite hineinschaut, die hassverzerrte Fratzen haben, bei denen man sieht, da kommt ein Hass durch gegen andere Menschen, da fragt man sich, wie kann jemand, der überzeugte Christ ist, sagen, mit einer derartigen Menschenverachtung zusammenarbeiten zu wollen?
Das Interessante, wenn ich das eben noch anfügen kann, ist, René Repasi ist selbst gläubiger Katholik und praktiziert den Glauben auch sehr, sehr offen. Ich habe dann eben auch mit ihm darüber gesprochen, es gibt ja diese Unterscheidung von Seiten der Europäischen Volkspartei, so nach dem Motto, mit den Meloni-Leuten kann man ja zusammenarbeiten, weil Giorgia Meloni jeden Tag zeige, dass sie eine Pro-Europäerin sei und mit der AfD wolle man aber nie zusammenarbeiten. Daraufhin sagte er, diese rechten Fraktionen, das sind alles dieselben Wölfe, nur haben die einen Kreide gefressen und die anderen spuckten Galle.
Barbara, wie schätzt du das ein? Solche Abstimmungen im Europaparlament, wo auch Rassemblement National mit von der Partie ist und sich auch in dieser sehr diffusen Dreierkonstellation im Europaparlament ja auch neben Fratelli d'Italia und AfD und anderen Parteien ja letztendlich eingruppiert. Wie sehr nützt das auch einer Partei wie dem Rassemblement National nach außen diese bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten?
Also diese Verbindungen zwischen den, sag ich mal, extremeren Parteien des rechten Randes, die gibt es ja schon lange. Also das hat das Rassemblement National, als es noch der Front National war, schon vorangetrieben durch Allianzen, durch Verbindungen, durch diverse Treffen. Da sind auch die Fratelli beteiligt, da ist auch die britische Farage-Partei beteiligt. Also alles, was so am rechten Rand ist, ist europäisch vernetzt. Insofern sind das zwar immer wieder so, auch die AfD gehört natürlich dazu, aber hauptsächlich erstmal so diese Parteien, die ich da gerade genannt habe. Und dass sich jetzt das Rassemblement National so ostentativ von der AfD abgrenzt, ist natürlich auch nur dem geschuldet, dass man eben sich zur Mitte hin bewegt, also Richtung EVP, Richtung Union in Deutschland, also CDU, CSU. Und dass man auf diese Weise versucht, sich dazu quasi einzuhaken, um die konservativen Parteien, die nicht extrem sind, zu spalten. Das ist ja auch auch das Ziel der AfD, das erklärte Ziel, die Union zu spalten, indem man einfach sagt, okay, wir sind das Original und alle, die mit unseren Ideen und Gedanken konform gehen, die können ja gerne zu uns kommen. In Frankreich hat das übrigens geklappt.
Das nur zur Erklärung nochmal. Rassemblement National hat sich deutlich von der AfD abgegrenzt auf der europäischen Ebene und wollte nicht mit der AfD in einer Parteienfamilie sein. Barbara, lass uns mal noch mal auf die Situation in Frankreich schauen. Diese Woche hat ja nun das Berufungsgericht entschieden, dass Marine Le Pen nach ihrer Verurteilung wegen der Veruntreuung von europäischen Geldern tatsächlich als Präsidentschaftskandidatin antreten kann. Was bedeutet dieses Urteil für die Chancen des Rassemblement National in Frankreich, tatsächlich die nächste Wahl, die ja im kommenden Jahr stattfindet, die Präsidentschaftswahl, zu gewinnen?
Es ist etwas kompliziert. Ich versuche es mal zu vereinfachen. Marine Le Pen ist in erster Instanz im März 2025 unter anderem zu 5 Jahren Unwählbarkeit verurteilt worden. Da hätte sie nicht antreten können. Dagegen ist sie in Berufung gegangen. Das Urteil in der zweiten Instanz hat die Unwählbarkeit verkürzt, sodass sie antreten kann, wenn auch mit Fußfessel. Der Kniff, den sie jetzt gemacht hat, ist, sie ist in Revision gegangen, hat das oberste französische Gericht, die Cour de Cassation, angerufen und das soll prüfen, ob es in den ersten beiden Verfahren Fehler gegeben hat. So lange muss sie keine Fußfessel tragen. Das heißt, sie kann Wahlkampf machen ohne Fußfessel. Und so wie ihre Chancen bislang stehen, ist das durchaus so, dass sie in die Stichwahl kommen könnte. Und dann wird man eben sehen, wer in der Stichwahl gegen sie antritt. Aber für ihren Wahlkampf war diese Entscheidung dieses Berufungsgerichts für Marine Le Pen schon mal ein Erfolg.
Was auf jeden Fall klar ist, dass in Umfragen Rassemblement National ziemlich weit vorne liegt in Frankreich.
Das ist korrekt. Das Rassemblement National liegt bei 30% stabil drüber. Und das bedeutet, Stand jetzt, dass Marine Le Pen, wenn sie Kandidatin bleibt, auch auf jeden Fall in die Stichwahl kommen wird. Dann aber wird es schon nicht mehr so klar, weil die Frage ist, wer wird dann ihr Gegenkandidat? Ich gehe mal davon aus, dass es ein Mann wird. Und die Frage ist, ist das jemand von der extremen Linken, wie zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon? Das wäre dann eigentlich worst case, weil dann hätte man extreme Linke gegen extreme Rechte in der Stichwahl und da möchte ich kein Franzose sein. Oder die Parteien, die sich eher so Richtung Mitte orientieren, finden einen Kandidaten und versuchen, möglichst einen aufzustellen, der dann in der Stichwahl gegen Marine Le Pen antritt, dann hätte sie, denke ich, geringere Chancen, diese Stichwahl zu gewinnen. Das Problem ist nur, die Parteienlandschaft ist durch den Macronismus, also durch Präsident Macron in Frankreich, so dermaßen zerstückelt und defragmentiert worden, dass Stand jetzt es einfach keinen gemeinsamen Kandidaten gibt, der nicht extrem wäre. Wenn das gelingt, wie gesagt, dann hätte sie geringere Chancen, Präsidentin zu werden.
Schauen wir nochmal auf die europäische Ebene. Möglicherweise gibt es einen gestärkten Rassemblement National nach der Wahl in Frankreich im kommenden Jahr. Die EVP, die Christdemokraten, müssen irgendwie damit umgehen, dass zwar in Polen und in Ungarn jetzt zwar die Rechtsradikalen bis Rechtsextremen geschwächt sind, aber eben nach wie vor das Thema des Rechtsrucks in Europa ein Thema ist. Ganz kurz nochmal zum Schluss. Wird das eine Art Normalität, dass auf der europäischen Ebene tatsächlich mit Rechtsaußenparteien bis hin zu einer Zusammenarbeit Mehrheiten beschafft werden? Und was bedeutet das für die demokratischen Prozesse in Europa, Jean-Marie?
Also Manfred Weber wird, glaube ich, weiterhin nach seiner Fasson durchregieren. Er hat ja ein sehr Helmut Kohl-haftes Auftreten, wenn es eben um Gesetzesprojekte geht. Er sagt eigentlich ziemlich genau denselben Satz, den Kohl gesagt hat früher, nämlich entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und da scheint Manfred Weber nicht so viele Kompromisse zu machen. Man muss ihm auch auf der anderen Seite zugutehalten, dass speziell die spanische sozialdemokratische Fraktionsführung sich in den vergangenen Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat und nicht gerade darauf hingewirkt hat, dass Weber da irgendein Vertrauen aufbauen konnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich glaube eben speziell, wenn es um Dinge der Migrationspolitik geht, Weber weiterhin tatsächlich auf die Stimmen von rechts außen angewiesen sein wird. Und dann wird es eben immer wieder Tests geben, wie die EVP sich gegenüber rechts außen verhält. Also jetzt mit dem ESN-Finanzierungsverbot, da ist es ja eigentlich relativ leicht zu sagen, ja, das soll sich halt mal eine Behörde genauer anschauen. Interessant wird es dann sein, wenn es dann tatsächlich darum geht, soll die AfD bzw. soll die ESN-Partei dann eben kein europäisches Steuergeld mehr bekommen? Das ist dann ja wirklich die wichtige Frage. Oder kommende Woche, sehr interessant, weil jetzt viel über den Rassemblement National gesprochen wurde, da geht es um sogenannte Irregularitäten der Parteienfinanzierung der Patrioten, also deren Teil der Rassemblement National ist. Da wurde nämlich festgestellt, dass auch Jordan Bardella, der Ziehsohn von Marine Le Pen, nicht blanche comme la neige, also so weiß wie Schnee ist, sondern dass da auch sehr komische Sachen tatsächlich mit der Finanzierung hier getrieben werden, hier im Europaparlament von Seiten der Patrioten. Und da wirkt es gerade so, so hören wir, dass die Europäische Volkspartei, also die Christdemokraten, Manfred Webers Fraktion, diese Patrioten decken wird nächste Woche. Und das sind dann eher eben solche Tests, die entscheidend sein werden, wie halten es Weber und seine Leute eben mit diesen Rechtsaußenfraktionen weiterhin. Ich denke, er hat eine sehr klare Linie. Und zu der kann man stehen, wie man möchte. Ich habe meine eigene Meinung dazu, ob man mit Peace und Fratelli d'Italia Leuten Gespräche führen sollte. Aber das ist eine sehr klare Linie. Nur wenn diese Linie dann tatsächlich immer mehr Brüche aufweist, und das tut sie in meiner Beobachtung nach, dann muss sich Manfred Weber immer wieder aufs Neue rechtfertigen müssen, ob er nicht doch eben, obwohl er es immer wieder verneint, mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache macht.
Prüfverfahren, Strafverfolgung bei Veruntreuung von Geldern, die Debatte über Verbotsverfahren jetzt in Deutschland. Barbara, was würdest du sagen? Marine Le Pen scheint zum Beispiel diese Verurteilung und auch das Strafverfahren überhaupt nicht anzufechten, was den Zuspruch ihrer Wählerinnen und Wähler anbelangt. Was würdest du sagen, ist denn die richtige Strategie, um auch Antidemokraten tatsächlich von der Macht fernzuhalten? Große Frage, ganz am Schluss.
Ganz große Frage. Friedrich Merz würde sagen, gut regieren. Also was Marine Le Pen und diese Verurteilung betrifft, ich glaube, ihre Wählerinnen und Wähler, denen ist das komplett egal, ob die jetzt verurteilt ist oder nicht verurteilt. Also das ist so dieses Trump-Syndrom, ne? Weil die sowieso gegen das Establishment sind und Marine Le Pen ist auch gegen das Establishment in ihren Augen. Dabei ist sie natürlich schon lange Establishment, aber egal. Und es wird interessant sein zu beobachten, wie Wählerinnen und Wähler, die mit dem Rassemblement National sympathisieren, wie die auf diese Sache blicken, also auf die Verurteilung. Möchte man in Frankreich wirklich eine verurteilte Straftäterin zur Präsidentin wählen? Möchte man die als Präsidentin haben? Das wird die entscheidende Frage sein.
Das wird uns noch weiter beschäftigen hier, auch in Politik und Hintergrund. Vielen Dank für diese Einordnungen und dieses Gespräch. Jean-Marie Magro, ARD-Korrespondent in Brüssel, und Barbara Kostolnik aus der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks. Vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gerne.
Danke auch.
Das war's für heute in Politik und Hintergrund. Redaktionsschluss ist Freitag, 10. Juli um 11 Uhr. Am Mikrofon war Ina Kraus.